Ja, ich bin schon sehr beschenkt worden heute Morgen. Am Anfang dachte ich, es ist Ferienzeit, es wird ein bisschen schwierig sein, der Gottesdienst bei der knappen Besetzung der Mitarbeiter und so weiter. Und ich bin sehr, sehr überrascht. Das, was ich bis jetzt gehört und gesehen habe, lässt mich von Herzen dankbar sein. Wenn Gott etwas vorbereitet, dann merken wir, dann passt das. Die Lobpreisband mit der neuen Zusammenbesetzung oder mit der erweiterten Zusammenbesetzung, man könnte sich daran gewöhnen. Gar nicht wie Ersatz oder zweite Wahl, sondern richtig gut. Und die Zeugnisse, die Beiträge haben das unterstrichen. Gott ist wirklich so gut zu uns. Und uns fällt das immer noch schwer, ihm zu vertrauen. Weil wir denken nicht immer so wie er. Und er gibt es nicht auf, dafür zu werben, dass wir so denken wie er. Ich stehe heute Morgen hier auch als Vertretung für Ossi, der auch in Urlaub ist. Und bei der Gelegenheit möchte ich noch gerade ein paar Grüße loswerden von denen, die schon länger zur Gemeinde gehören. Anne und Inge Fuchs haben wir vorgestern besucht. Wir haben Christian und Claudia nach Donaueschingen gebracht. Die fahren ab da mit dem Fahrrad nach Passau. Also jedenfalls haben sie es vor. Und dann haben wir das verbunden mit einem Besuch bei, und die lassen ganz herzlich grüßen. Es geht ihnen den Umständen entsprechend recht gut. Und wie gesagt, sie denken immer noch an uns. Aber nicht so lange bei der Vorrede. Ich möchte die Predigt einleiten mit dem für den heutigen Sonntag angegebenen Predigttext aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Da steht, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Zwei kleine Pastorensöhne haben miteinander gewetteifert, welcher Papa wohl am besten predigen kann. Der erste sagte, mein Papa schafft es, über einen Predigttext 10 verschiedene Predigten zu halten. Und der zweite sagt, und mein Papa schafft es, über 10 verschiedene Predigten immer, 10 verschiedene Texte immer dieselbe Predigt zu halten. Also ich kann mit beiden nicht ganz konkurrieren. Aber wenn man so wie ich sich das angewöhnt hat, nach den Perikopen zu predigen, dann kommt das schon mal vor, dass sich die Texte wiederholen. Alle 4 bis 6 Jahre kommen die gleichen Vorschläge. Und dann steht man da und sagt, na ja, was macht man denn jetzt? Über den Text habe ich ja schon mal gesprochen. Und ich finde es immer spannend, festzustellen, was man umgesetzt hat von dem, was man da geschrieben hat. Und noch spannender, was man an neuen Erkenntnissen dazu gewonnen hat und auch an welchen Stellen man tatsächlich eine Wiederholung nötig hat. Der Christian hat am letzten Sonntag auch aus diesem Text uns einen Vers an die Wand geworfen. Ich weiß nicht, ob euch das noch so präsent ist, die ihr da wart. Und das war eine neuere Übersetzung von Bibel.de heute. Und da stand das, oder hörte sich das so an, oder so stand es dann auch. In Jesus Christus sind wir, das war der Vers 10, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterwerk oder Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Wir haben heute Morgen einiges gehört in den Zeugnissen von Dingen, die nicht Menschen vorbereitet haben, sondern die Gott vorbereitet hat. Und wenn wir auf diese Spur gekommen sind, merken wir, es geht sich so gut. Da kommt Freude auf. Da hört es auf, schwierig zu sein. Darum soll es heute Morgen noch ein Stückchen mehr gehen. Gottes Meisterwerk. Wir sind Gottes Meisterwerk. Diesen Gedanken möchte ich einfach mal zum Einstieg noch ein bisschen benutzen. Es ist ja so, ich bin ja auch Handwerker, wenn ein Handwerker irgendwann sich entscheidet, einen Meister zu machen, dann liefert er auch ein Meisterstück ab. Das heißt, er arbeitet irgendein Werkstück, in das er sein ganzes Können, das er in der Lehrzeit und auch in seiner Gesellenzeit erworben hat, in diesem Stück zu präsentieren, damit er nachher den Titel Meister tragen kann. Bei den Akademikern ist es dann der Doktor, in dem man auch versucht, sein Können, sein ganzes Können zu zeigen. Ich habe gedacht, das ist zwar sehr menschlich gedacht, aber ist das nicht eine Anregung, darüber nachzudenken? Wir sind Gottes Meisterstück. Als Gott uns Menschen geschaffen hat, bekamen wir ja schon die Note gut, sehr gut. Alles, was er geschaffen hat, und der Mensch war sehr gut. Jetzt kommt es mir so vor, als gäbe es hier doch noch eine Steigerung von sehr gut. Nämlich, wenn jemand von Neuem geboren ist, ein neuer Mensch ist, ein lebendiges Wesen, wie es das Neue Testament das lehrt, dann ist das noch etwas mehr als der alte Adam, den Gott geschaffen hat. Noch eine Steigerung, so kommt es mir vor. Und ich möchte versuchen, diese Gedanken noch so ein bisschen mehr zu entfalten, dass ihr vielleicht am Schluss auch dazu nicken könnt. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Das ist das Ziel Gottes. Aber jetzt die Frage als erstes, was ist gut? Und wer beurteilt, was wirklich gut ist? Und haben wir eine Chance, gute Werke zu tun? Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Ausspruch am Ende eines Abschnitts steht. Da steht vorne dran eine ganze Reihe, die wir nicht überlesen dürfen, nicht übersehen dürfen, damit wir dann auch verstehen, warum Gott sagt, wir sind zu guten Werken geschaffen. Wir brauchen ein paar Hintergrundinformationen, um das zu verstehen. Das fängt dann also im ersten Vers an, Gott ist reich. Aber ich glaube, das wusstet ihr schon, nicht? Gott reich ist. Aber es heißt noch weiter, Gott ist reich an Barmherzigkeit und Liebe. Wusstet ihr auch. Auch nichts Neues. Aber die Frage, wann habt ihr das letzte Mal davon profitiert, dass ihr einen barmherzigen Gott kennt, ganz nahe kennt, dass ihr einen Gott voller Liebe kennt? Wann habt ihr das letzte Mal in der letzten Woche davon profitiert? Wir haben in den Zeugnissen einiges gehört und ich wünschte, wir könnten alle uns da vorne hinstellen und sagen, was in der vergangenen Woche an Barmherzigkeit, an Liebe, an Güte, an Treue in unserem Alltag angekommen ist. Um was geht es denn hier? Es geht um nicht weniger als über Leben und Tod. Der Abschnitt, die ersten Verse, die ich nicht mitgelesen habe, Vers 1 und 2, da sagt der Paulus, ihr wart tot. Und ein paar Verse weiter sagt er, wir waren tot. Paulus schließt sich mit ein. Wir waren tot wegen unserer Sünden. Wer in Sünden und Vergehung wandelt, also unterwegs ist in Sünden und Vergehung, der ist aus Gottes Sicht tot. Der Begriff des Todes unterscheidet die Bibel in zwei Sachverhalten. Erstens der biologische Tod, das ist das Ende des irdischen Lebens, und dem ewigen Tod, das ist der Zustand, der beschrieben wird mit Gottes Ferne. Alles, was fern von Gott ist, ist aus der Sicht Gottes tot. Wer von Gott getrennt lebt, lebt letztlich im Tod, weil er die Quelle des Lebens ist. Ja, er ist das Leben. Der Tod ist eine Folge der Sünde. Das hat Gott dem Adam schon gesagt. Und das hat er auch noch nicht zurückgenommen. Und das lässt er uns durch den Paulus nochmal sagen in Römer 6, Vers 23. Für uns, für die Neuzeit. Der Tod ist die Folge, da heißt es der Lohn, der Sünde. Und dann ist nicht nur in erster Linie die Rede von dem biologischen Tod, sondern von dem ewigen Tod. Du sagst jetzt vielleicht, ja, es leben weit über 7 Milliarden Menschen mittlerweile auf der Erde, die allermeisten davon in Sünde, und sie leben doch noch. Wie erklärt man das? Das ist eine Frage der Zeit. Jeder, der heute in Sünde lebt, wird spätestens in 100 Jahren die Feststellung machen müssen, dass dieses Wort wahr ist. Gottes Wort ist wahr und er wird es erfahren. In 100 Jahren, das erscheint uns ja arg lange. Aber aus der Sicht Gottes, der in Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, also in einer anderen Zeitrechnung, für den ist das weniger als ein Augenwimpernschlag. Weniger, ein Bruchteil einer Sekunde. Bei unserem irdischen Tod, bei dem biologischen Tod, da endet unsere irdische Zeitrechnung. Dann treten wir ein in die Zeitrechnung Gottes. Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber wer in dem Zustand der Sünde diese Erde verlässt, also aus der Sicht Gottes im Tod, der bleibt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit in diesem Tod, in der Gottesferne. Das ist jetzt die eine Seite über die Dimension Gottes. Aber es gibt ja noch eine andere. Weil Gott reich ist an Barmherzigkeit. Also bereit, das, was wir verdient haben, nicht anzuwenden, hat er uns ein Angebot gemacht, das ist von Liebe geprägt. Und wer dieses Angebot annimmt, der darf leben. Und dieser Weg führt nur über Jesus Christus, bei dem wir unsere Sünden abgeben können, der uns die Schuld vergibt, der sein Leben für unsere Schuld gesühnt hat am Kreuz von Golgatha, aber auch der von Gott auferweckt wurde. Und dann haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung und an seinem Sieg und wir sind in der Gemeinschaft mit ihm. Und so ist das in Vers 6 zu verstehen, dass wir mitsitzen in der Himmelswelt. Zu welchem Preis ist denn dieses Angebot zu haben? Und der Preis steht zweimal in unserem Abschnitt, also eine ganz feste Abmachung. In Vers 5 zum Schluss, durch Gnade seid ihr errettet. Und dann in Vers 8 noch einmal die Wiederholung, damit es wirklich jeder richtig versteht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gnade heißt etwas bekommen, was ich nicht selber verdient habe. Ich glaube, dass Gott diesen Weg der Gnade gewählt hat aus seiner Gerechtigkeit. Weil es könnte ja sein, Und es gibt ja eine ganze Reihe Menschen, die leben ja so edel, hilfreich und gut, so fast vollkommen, dass man denkt, viel fehlt doch eigentlich gar nicht, um die Bedingungen Gottes zu erfüllen. Nur noch eine Kleinigkeit. Und dann gibt es andere, ja, da sieht es richtig dunkel aus in ihrem Leben. Und wenn die sich bekehren, dann haben die wirklich gar kein Eigenkapital. Dann ja, die sind wirklich auf Gnade angewiesen. Und wenn jetzt nach unseren Werken, nach dem, unseren Ergebnissen, nach dem, was wir geliefert haben, Gott uns diesen Platz in seinem Reich geben würde, dann müsste es ja da irgendwie, wenn es gerecht zugehen würde, Unterschiede geben. Der eine, der hat ganz viel geschenkt bekommen, wie die Sünderin, oder Jesus sagte, der ist viel vergeben, deswegen kann sie viel lieben. Ja, also ich denke, Gott hat den Weg der Gnade gewählt, weil er gerecht ist und deswegen bekommen alle das Gleiche. Nicht, was sie verdient haben, sondern ein Geschenk. Sollen wir dann gar keine guten Werke tun? Brauchen wir gar nichts leisten? Ganz und gar nicht. Gott gefallen schon Werke. Aber die Frage ist nur, welche Werke? Es gibt ja sehr unterschiedliche Werke, die aus dem Fleisch entstanden sind. In Galater 5 werden die erwähnt. Was wir so aus uns heraus alles fertig bringen, eine ganze lange Liste, ist heute aber nicht unser Thema. Dann gibt es fromme Werke, die uns in 1. Korinther 3 beschrieben werden. Da wird es Lohn und entgangenen Lohn geben und einiges davon wird auch verbrennen, steht da. Das sind Werke, die aus guter Absicht, sage ich mal, aus eigenen frommen Bemühungen entstanden sind, aber die haben auch keinen großen Wert. Worum es hier in unserem Text geht, bei dem Gedanken, den Paulus entwickelt, das sind gute Werke. Und was sind jetzt wirklich gute Werke, in denen wir wandeln sollen? Gute Werke sind nur die, die Gott vorbereitet hat. Warum? Weil Gott gut ist und weil er gut ist, wie kann das anders sein, als seine Werke, die er vorbereitet, auch gut sind? Auch wenn sie nicht immer auf den ersten Blick von uns erkannt werden, sind sie gut. Das sind manches Mal kleine Detailaufgaben, die wir so gar nicht erkennen. Wir haben ja wieder eine Olympiade und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Da sind ja ein großes Heer von Helfern, die an diesem Ereignis beteiligt sind. Und ist euch schon mal aufgefallen, was für niedere Aufgaben Einzelne haben. Wenn ich so zum Beispiel ans Hammerwerfen denke, da sehen welche, die passen auf an dem Kreis, dass da nicht übergetreten wird. Dann sind welche, die gucken, da wo die Kugel mit dem aufschlägt, wo sie das erste Mal aufschlägt, wird ein Fähnchen reingesteckt, dann wird es vermessen. Das sind alles Leute, gestandene Leute, das sind keine Lehrlinge in dem Sinne, sondern Leute, die in ihrem normalen Leben und im Beruf teilweise hochgestellte Persönlichkeiten sind, die machen da so eine ganz schlichte, einfache Aufgabe, die aber nötig ist, damit das ganze Unternehmen funktioniert. Es ist ein ganz hinkender Vergleich. Aber ist es nicht im Reich Gottes ähnlich, dieses Unternehmen, das Ganze ist strukturiert, wie die Olympiade auch. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, wer was zu tun hat. Und nur wenn und weil der Einzelne genau das und nicht mehr und nicht weniger tut, als ihm befohlen ist, funktioniert das Unternehmen. Und wo das nicht so ist, geht deswegen alles schief? Auf Erden ja, aber bei Gott nicht. Das ist das Eigenartige und ich habe das schon häufig erwähnt oder zitiert von jemandem, dem ich es mal gehört habe. Gott kann das machen, dass aus unseren Fehlern, aus unserem Mist noch Dünger werden. Ich denke, das ist ein lohnenswerter Gedanke. Selbst wenn wir Fehler machen, selbst wenn wir versagen, wenn wir nicht ganz im Gehorsam das ausführen, was eigentlich für unser Leben geplant war, schafft Gott es dennoch, aus dem Unternehmen etwas Gutes zu machen. Welche Aufgaben hat Gott dann so für uns vorbereitet? Da gibt es keine Liste, wie wir sie da manches Mal vorne stehen haben. Wer gerne was machen möchte, tragt euch bitte ein. Das müssen wir selber herausfinden. Was möchte Gott, dass ich es tun soll? Christian hat uns letzten Sonntag am Schluss so eine Aufgabe mitgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr die noch im Ohr habt. 5 Menschen, für die wir beten sollen. 5 Minuten jeden Tag. 5 Tage in der Woche. 5 Wochen lang. Hört sich gar nicht so schlimm an. Aber er sagt ja schon gleich, probiert's mal, ihr werdet merken, das ist schwer durchzuhalten. Fürbitte. Das ist für manche die Platzanweisung, für Menschen einzutreten. Ermutigung. Ich bin so dankbar, dass wir in unserer Mitte Leute haben, die diese Gabe der Ermutigung haben, die einem auf die Schulter klopfen und sagen, mach ruhig weiter. Es geht. Du schaffst das. Es wird gut. Ich denke, der Nico hat auch was davon erzählt, wie es ihm gegangen ist. Und immer wieder, mach weiter. Es geht. Besuchsdienst. Wie viele alte, einsame Menschen warten darauf, dass ihnen ein gutes Wort gebracht wird? Oder auch so ganz praktische Dienste, wie drüben Kaffee kochen, Tische decken, Geschirr abwaschen, aufräumen, putzen. Die Liste ist sehr lang, aber sie wird kaum funktionieren, wenn wir sie organisieren, sondern wenn wir versuchen zu hören, was meint Gott dann, an welcher Stelle ich meinen Platz ausführen soll. Und das kann wirklich, vielleicht denken wir, ja, für mich ist das doch unterqualifiziert. Ich kann doch mehr. Ja, ich denke, das denkt vielleicht mancher in der Olympiade auch. Ich bin von Beruf aus Richter oder ich bin Vermessungsingenieur und jetzt soll ich hier so, ne? Was ist das schon? Ja, aber er macht's, um das Gelingen perfekt zu machen. Ja, die Aufgaben sind nicht nur immer im frommen Umfeld. Es kann sein, dass durch unsere Freundlichkeit zum Nachbar eine Tür aufgetan wird, dass ein Gespräch möglich wird, was wir uns vielleicht vorher so nicht vorstellen konnten. Aber ich denke und hoffe, ihr kennt das alle, ich könnte auch viele Beispiele erzählen, wenn man in den von Gott vorbereiteten Werken wandelt, erlebt man Freude. Dann merkt man, es passt zusammen und ich habe mich gar nicht angestrengt. Es hat jemand für mich, für uns etwas vorbereitet, das ist einfach toll. Wenn wir in unserer Bestimmung leben. Gott hat uns geschaffen, auch besonders uns, die wir von Neuem geboren sind, hat uns geschaffen zu guten Werken. Habt ihr schon mal erlebt, wenn etwas gebraucht wird, das nicht zu seiner Bestimmung geschaffen wurde. So ganz profanes Beispiel. Hat schon mal jemand mit der Heckenschere den Rasen gemäht? Das geht, aber das ist anstrengend. Und es gibt auch kein gutes Ergebnis. Und umgekehrt ist es noch viel schwieriger. Versucht man mit dem Rasenmäher die Hecke zu schneiden. Geht auch nicht. Jedes Werkzeug ist zu seinem Zweck geschaffen worden. Und nur wenn es in diesem Zweck eingesetzt wird, dann haben alle Nutzen davon. Dann freut man sich daran. Wenn ihr so dieses einfache Beispiel mal gelten lasst, wenn ihr euch vorstellt, zu was ihr geschaffen seid und in was ihr lebt. Wir sind geschaffen zu guten Werken, also sprich zu den Werken, die Gott vorbereitet hat, weil alle anderen Werke, versuchte ich zu erklären, sind keine guten Werke. Nur die, die Gott vorbereitet hat. Und nur wenn wir in den wandeln, dann erleben wir auch die Freude, weil das, was er vorbereitet, ist gut. Und wenn das zusammenpasst, wie der Rasenmäher zum Rasen und die Heckenschere zur Hecke, dann wird etwas Gutes draus. Wir sind nicht von neuem geboren worden, damit wir jetzt etwas besser leben. Damit die Menschen um uns herum sehen, ja, der Alkoholiker, der trinkt jetzt nicht mehr, das ist zwar ganz schön, aber das ist noch nicht das gute Werk. Der Jähzornige hat sich jetzt besser im Zaum, er kontrolliert seine Worte besser. Der als Dieb mal unterwegs war, hat sich's abgewöhnt zu stehlen und so weiter. Paulus sagt, früher, in Vers 1 und 2, wandelten wir in Sünden, jetzt aber sollen wir in unserem neuen Element, in den guten Werken wandeln. Dazu sind wir bestimmt, dazu wurden wir geschaffen. Dass in unserem Alltag manches so mühsam vorangeht und dass wir uns an manchen Tagen so schwer tun, könnte das vielleicht damit zusammenhängen, dass wir eben nicht in unserer Bestimmung leben, sondern in unserem Fleisch? Dass wir das tun, was wir für gut und richtig gehalten haben? Und dann verbrauchen wir die Energie. Dann gehen wir abends ins Bett und fragen uns, was hat der Tag denn heute gebracht, außer Mühe und Plage? Wenn ein wiedergeborener Mensch im Ungehorsam lebt, dann fühlt er sich nicht wohl. Dann lebt er nicht in seiner Bestimmung. Dann verbreitet er schlechte Laune um sich herum. Aber wenn ich getan habe, was er vorbereitet hat, dann erlebe ich auch die Freude. Leiden die guten Werke an unserem Fehler? Das sagte ich schon, das ist für Gott nicht das Problem. Ich denke, das größte Problem ist, dass wir Angst haben, Fehler zu machen. Wer etwas macht, der macht auch Fehler. Und der, der nichts macht, macht nämlich den größten Fehler, weil er aus seinen Fehlern nicht lernen kann. Wir lernen ja aus Fehlern bekanntlich. Oder wie habt ihr laufen gelernt? Das ging nicht vom ersten Tag an. Man fällt dauernd hin und man steht wieder auf. Und man übt sich darin und eines Tages beherrscht man das bis zu der Perfektion, dass man vielleicht auf dem Seil gehen kann. Aber nur durch Übung. Und so ist das auch bei Gott. Die Fehler, das sind nicht sein Problem. Aber gar nichts tun. Das ist das Problem. Es gibt ja Leute unter uns, die haben noch nie einen Fehler gemacht in Bezug auf Autofahren. Die haben noch keinen Punkt in Flensburg und noch nie ein Protokoll bekommen. Warum? Weil sie kein Auto fahren, ganz einfach. Keinen Führerschein haben. Dann ist das keine Kunst. Aber wir, die wir Auto fahren, wissen auch die Vorzüge zu nutzen, wie man von A nach B kommen kann. Der Herr Jesus lebte in den guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Und die waren nicht immer übereinstimmend mit dem, was sich sein Fleisch gewünscht hat. Erinnert euch an die Worte, die er in Gethsemane gebetet hat, als er angesichts der Kreuzigung, die er ganz deutlich vor sich sah, den Vater gebeten hat: Vater, wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er sagt seinen Jüngern: Wenn ich jetzt wollte, ich könnte mehr als 12 Legionen Engel beordern, die mich hier raushauen würden. Aber dann wäre er nicht in den vorbereiteten Werken des Vaters gewandelt. Dann hätten wir alle keine Chance, die Gerechtigkeit, die vor Gott Gültigkeit hat, zu erlangen. Er lebte im Gehorsam und er tat Dinge, die sein Fleisch auch nicht so gern gehabt hat. Aber der Erfolg ist im Nachhinein zu erkennen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich möchte noch mal auf etwas aufmerksam machen: in guten Werken wandeln. Wann wandelt man? Wenn man einen Schritt gegangen ist, spricht man noch nicht von Wandeln. Erst wenn man Hunderte, Tausende gemacht hat, dann ist das ein Wandeln. Jede Woche ein gutes Werk. Einmal in der Woche Freude erleben, sonntags im Gottesdienst. Reicht das? Ist das genug? In Titus 2, Vers 14 wird uns von unserer Bestimmung nochmal gesprochen. Seid eifrig in guten Werken, das ist unsere Bestimmung. Und ich glaube, letzten Sonntag haben wir auch da den Vers gesehen, Hebräer 10. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung, zur Liebe und zu guten Werken. Das ist unsere Bestimmung. Ist das nicht ein Meisterstück Gottes? Amen.